Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
30 Jahre Wiedervereinigung stehen unmittelbar bevor und wir blicken noch einmal auf das letzte Jahr zurück. Das wunderbare Jahr der Anarchie, so lautet der Titel eines Buches, das nach der Wende erschien und sich mit dem Jahr zwischen Abdankung von Erich Honecker und deutscher Wiedervereinigung beschäftigt. Mit Anarchie allein wäre die Einigung allerdings nicht so schnell möglich gewesen. Die Stiftung Ettersberg in Thüringen hat dem einzigartigen Jahr des Machtübergangs eine Tagung gewidmet. Das demokratische Jahr der DDR zwischen friedlicher Revolution und deutscher Einheit, so der Titel. Die Veranstaltung lief hybrid ab, das heißt mit Videokonferenzschalten, Livestreams und Chats. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard hat sich mit der Tagung online verbunden und berichtet jetzt für uns.
Auch wenn der Herbst 1989 in der DDR eine Revolution hervorbrachte, so war der Machtübergang doch ein evolutionärer Prozess. Francesca Weil, Historikerin der TU Dresden, hat die runden Tische erforscht, an denen sich die SED-Politbürokratie den neuen oppositionellen Gruppen und Parteien stellen und die Macht teilen musste. In Kreisen, Bezirken und auf DDR-Ebene. Ihre Themensetzung war regional sehr unterschiedlich, ebenso ihre Einflussmöglichkeiten auf das staatliche Handeln. Allen gemein sei aber eines gewesen.
Von Dezember 89 bis Mitte Februar 90 waren die runden Tische zwar nicht Inhaber der realen Macht, aber es ging ebenfalls nichts mehr gegen und schon gar nichts ohne sie. Seit der zweiten Dezemberhälfte konnte es sich kein Repräsentant einer staatlichen Einrichtung mehr leisten, Einladungen oder Anträge runder Tische auszuschlagen.
Vor allem sei es darum gegangen, das tägliche Leben aufrechtzuerhalten, was angesichts der anhaltenden Massenflucht nicht einfach war. Gewalt zu verhindern und den Übergang zu einer Demokratie mit legitimierten Volksvertretern zu sichern.
Dennoch blieben die realen Möglichkeiten der Kontrolle und Einflussnahme geringer als erhofft. Nicht wenige Möglichkeiten und Aktionen der alten Machtstrukturen blieben für sie undurchschaubar und wenig beherrschbar.
Die runden Tische der DDR seien so angesichts des Macht- und Kompetenzgefälles auch keine Beispiele für herrschaftsfreie Diskurse gewesen, auch wenn verklärte Rückblicke manchmal anderes suggerierten. Die größte Leistung der runden Tische sei die völlige Auflösung der Staatssicherheit gewesen. Mit der ersten und letzten freien Volkskammerwahl am 18. März 1990 waren die runden Tische obsolet geworden. Aus dieser Wahl ging die erste und zugleich letzte demokratisch legitimierte Volkskammer hervor. Die Bettina Tüffers von der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien untersucht hat. Das letzte DDR-Parlament hatte keine Geschäftsordnung, war nicht von Profis besetzt, debattierte oft bis in die Nacht und hatte ein immenses Pensum zu bewältigen. In 6 Monaten verabschiedete es 150 Gesetze und 100 Beschlüsse.
Nicht nur, dass die frisch gewählten Abgeordneten nur sehr ungenaue Vorstellungen von dem hatten, was sie dort tun sollten und wie sie es tun sollten. Auch innerhalb der einzelnen Fraktionen wusste anfangs kaum jemand, wen er da vor oder neben sich hatte. Zentrale Funktionen in den Fraktionen, egal ob Geschäftsführer, Ausschuss oder Arbeitskreisvorsitzende, mussten besetzt werden, ohne dass man genau einschätzen konnte, ob der Kandidat oder die Kandidatin der Aufgabe überhaupt gewachsen war.
Die Abgeordneten verschiedener Parteien mussten sich mitunter Zimmer für die Übernachtungen in Berlin teilen, etwa im ledigen Heim der Stasi. Auch dies trug wohl zur großen Konsensorientierung der letzten Volkskammer bei, ebenso wie die Schwere der Aufgaben und die mangelnde Erfahrung.
Direkt nachdem die Volkskammer im Oktober 1990 ihre Arbeit beendet hatte, gehörten die Abgeordneten selbst wohl zu ihren schärfsten Kritikern. Sie sahen sich fremdbestimmt, von den Ereignissen, den Entscheidungen der eigenen Regierung und der Bonner Politik getrieben und dominiert. Sie fühlten sich teilweise schlicht überrollt, unter permanentem Zeitdruck eben, ohne die Möglichkeit, eigenständige Entscheidungen zu treffen.
Der Bürgerrechtler Wolfgang Ullmann hatte im Februar 1990, noch am runden Tisch, die Schaffung einer Treuhandgesellschaft angeregt. Zur Wahrung der Anteilsrechte der Bürger mit DDR-Staatsbürgerschaft am Volkseigentum der DDR. Damals glaubte man noch, es gäbe etwas zu verteilen. Heute, knapp 30 Jahre, tausende geschlossener Betriebe und Millionen Entlassene, 270 Milliarden D-Mark-Defizit später, ist die Treuhandanstalt im Westen und in der jüngeren Generation kaum ein Begriff. Für die älteren Ostdeutschen jedoch ein kaum zu überschätzender Negativerinnerungsort, erklärte Markus Böck von der Ruhr-Universität Bochum in seinem sehr erhellenden Vortrag über die Frühgeschichte der Treuhand.
Die Treuhandanstalt steht ein Stück weit symbolisch für Niederlagen, verweigerte Anerkennung, Abbrüche, nicht realisierte Chancen, Übernahme des Ostens durch den Westen. Und dafür steht sie symbolisch und ist ein Stück weit zu einem Negativmythos geworden. Eine Art Bad Bank in der Erinnerungskultur, wo viele Ostdeutsche ihre negativen Enttäuschungen, Rückschläge auslagern können, um eben das Positive der Wiedervereinigungsprozesse für sich persönlich wertschätzen zu können.
Anfangs sei es noch um die Bewahrung des Volksvermögens, um dessen Schutz vor der SED und den Kapitalisten gegangen. Als jedoch klar war, dass die Wirtschafts- und Währungsunion schon am 1. Juli und die staatliche Einheit Deutschlands am 3. Oktober 1990 kommen würde, musste alles ganz schnell gehen.
Und hier gerät nun diese kleine Treuhandbehörde, 150 ostdeutsche Planwirtschaftsgrade arbeitende an der Umwandlung der großen Kombinate in GmbHs und Aktiengesellschaften. Und hier gerät auf einmal in den Fokus und man entscheidet sich, wir nehmen diese kleine Behörde und transformieren sie in eine Privatisierungsagentur. Also hier wird der Auftrag der Treuhand von der Bewahrung und Umwandlung um 180 Grad verkehrt. Es geht jetzt um eine möglichst rasche Entstaatlichung. Es ist ein Stück weit die Hoffnung auf ein zweites deutsches Wirtschaftswunder da und die Hoffnung, dass sich jetzt so eine Art marktwirtschaftlicher Urknall einstellt.
Der aber blieb aus. In die Behörde kamen statt Beamten und Verwaltern westdeutsche Manager und Unternehmer. Aktuelle Pläne zum Management der Wiedervereinigung hatte es im Westen nicht gegeben. Also griff man auf die Pläne Ludwig Erhards aus den 50er Jahren zurück, so Böck.
So ein kleiner Essay aus der Mitte der 50er Jahre, wo Erhard so in ganz groben Spiegelstrichen skizziert, was denn nun am Tag X wirtschaftlich passieren sollte. Der Staat soll sich raushalten, der Markt soll sich frei entfalten, die Unternehmer sollen ihre Kreativität zum Zuge bringen und man hat keinen langen Planungsvorlauf. Das macht die Sache natürlich auch sehr riskant.
Die Erfurter Tagung zum demokratischen Jahr der DDR zwischen friedlicher Revolution und deutscher Einheit hat Schlaglichter geworfen auf eine Zeit, die oft verklärt, beschönigt oder verteufelt wird. Schlaglichter, die Menschen zeigen, die über sich hinauswachsen, die aber mitunter auch in völliger Überforderung ihr Bestes taten und scheiterten.